Das Thema heute am letzten Abend der Sommerbibelschule lautet Gesandt, Gemeinde für die Welt. Und da möchte ich noch mal ein paar Verse aus der Apostelgeschichte vorlesen, weil uns muss völlig klar sein, und ihr könnt euch erinnern, am dritten Abend, als ich den Vortrag gehalten habe, habe ich auch schon diesen Bezug genommen, weil ich glaube, ohne dieses Erlebnis, von dem uns in der Apostelgeschichte 9 berichtet wird, könnten wir gar nicht über dieses Thema sprechen. Hätte Paulus nicht so viele Briefe geschrieben, wäre er gar nicht so viel in der Welt rund um Jerusalem herumgereist und hätte Gemeinden gegründet oder sie auch gestärkt und das Evangelium gepredigt. Ich lese es gerade mal selber vor. Doch der Herr, also Jesus, sprach zu ihm, geh nur hin, denn dieser ist mein auserwähltes Werkzeug. Hier spricht Jesus zu Hananias, einem gläubigen Menschen, und der soll zu Paulus gehen, um ihn zu salben, ihn zu segnen und ihn zu beauftragen, Evangelist, Apostel, Missionar zu sein. Dass er meinen Namen trage vor Heiden, also Ungläubige, und vor Könige und vor das Volk Israel. Da seht ihr schon, diese beiden. Ne? Wir haben jetzt viel über Heidenchristen und Judenchristen gesprochen. Und das ist die Berufung von Paulus, genau die, zu diesen Leuten zu sprechen. Warum? Weil er dieses Wissen mitbringt als Pharisäer, ehemaliger oder damals eben noch Pharisäer. Und weil Gott ihm so viel Erkenntnis schenkt mit diesen ganzen Zusammenhängen, dass schon Abraham auserwählt war, der noch nicht beschnitten war. Diese ganzen Erkenntnisse, die wir in den Briefen von Paulus lesen, die hat Jesus ihn gelehrt, die hat der Heilige Geist ihm offenbart und wir dürfen daran teilhaben. Jesus sagt zu Hananias, ich will ihm, also Paulus, zeigen, wie viel er auch leiden muss um meines Namens willen. Und Hananias ging hin und kam in das Haus und legte die Hände auf und sprach, lieber Bruder Saul, der Herr hat mich gesandt, Jesus, der dir auf dem Weg hierher erschienen ist, dass du wieder sehend und mit dem Heiligen Geist erfüllt werdest. Und sogleich fiel es von seinen Augen wie Schuppen und er wurde wieder sehend und er stand auf, ließ sich taufen. Und dann beginnt die Geschichte des Apostels Paulus. Das ist das bahnbrechende Erlebnis in Paulus' Leben. Und ich habe eine Frage auf dem Zettel für nachher in den Kleingruppen. Wie bist du Jesus schon begegnet? Oder wie ist Jesus dir begegnet in deinem Leben? Wie hast du Gott, den Schöpfer, erlebt als Vater, als liebevoller Vater oder den Heiligen Geist? Weil ich glaube, wenn wir uns das bewusst machen, finden wir auch gut heraus, wozu wir selbst berufen sind, was unsere Geschichte mit Gott ist oder seine Geschichte mit uns, wo er uns hinsendet, was wir mitbringen an Prägungen, zum Beispiel, wenn jemand katholisch aufgewachsen ist. Vielleicht wäre deine Berufung dann die, mit katholischen Geschwistern über den Glauben zu sprechen und ihnen zu erzählen, was der Glaube für dich getan hat oder das Erlebnis, was du mit Gott, mit Jesus hattest. Und so, aus diesem Grund, weil Paulus das erlebt hat, dass Hananias zu ihm kam, dass er wieder sehend wurde, dass Jesus ihm begegnet war auf dem Weg nach Damaskus, nur aus diesem einzigen Grund kann er das schreiben am Anfang des Briefes. Paulus, ein Knecht Christi Jesu, berufen zum Apostel, ausgesondert zu predigen das Evangelium Gottes, das er zuvor verheißen hat durch seine Propheten in der Heiligen Schrift, von seinem Sohn, der geboren ist aus dem Geschlecht Davids nach dem Fleisch. Ganz wichtig, hier verbindet Paulus das Judentum, den alten Bund mit dem neuen Bund, mit Jesus. Er beruft sich auf die Propheten, er beruft sich darauf, dass Jesus davidische Herkunft ist, dass Jesus auch ein Jude ist, dass Jesus aus dem Volk der Juden stammt. Das ist wichtig für Paulus. Und so gewinnt er auch die Juden für sich, dass er das nicht vergisst und immer wieder anspricht, gerade in dem Brief an die Römer. Der eingesetzt ist als Sohn Gottes in Kraft nach dem Geist, der da heiligt, durch die Auferstehung von den Toten, Jesus Christus, unserem Herrn. Ihr erinnert euch, am dritten Abend habe ich euch gesagt, wenn Paulus von Jesus Christus spricht, es geht immer um, wenn er von Glauben spricht, geht es immer um Christusglauben. Nicht um einen beliebigen Glauben an irgendeinen Gott, sondern es ist der Glaube an Jesus Christus. Und nicht nur das, es ist der Glaube an den gekreuzigten und den auferstandenen Christus. Also immer auch Auferstehungsglaube. Durch ihn haben wir empfangen Gnade und Apostelamt. Er schreibt hier auch wir. Er nimmt sich hinein in eine Gruppe Berufener. Wir werden gleich sehen, dass er alle meint, nicht nur die Apostel. Durch ihn haben wir empfangen, Gnade und Apostelamt, den Gehorsam des Glaubens um seines Namens willen aufzurichten unter allen Heiden, zu denen auch ihr gehört, die ihr berufen seid von Jesus Christus. Also das, was für ihn gilt, ganz oben, berufen zum Apostel, das spricht er den römischen Christen auch zu. Ihr seid genauso berufen wie ich. An alle Geliebten Gottes und berufenen Heiligen in Rom, Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Das heißt, die Botschaft von Paulus, um die es sich dreht in allen seinen Briefen, aber hier im Römerbrief ganz besonders, das ist, das Evangelium dreht sich immer um Jesus. Es geht immer um den Christusglauben, den Auferstehungsglauben und es gründet in den Verheißungen des Alten Testaments. Genau, das habe ich hier auf einer extra Folie. Ihm ist wichtig zu sagen, Jesus ist davidischer Herkunft und das bekräftigt dann nämlich auch seine irdische Existenz als Messias, weil er die Verheißungen der Propheten erfüllt, aber das alles wäre nichts wert, wenn er nicht auferstanden wäre, weil die Auferstehung erst manifestiert, dass er wirklich der Messias ist, dass er wirklich die Vollmacht hat, das Reich Gottes aufzubauen und sogar den Tod überwunden hat. Und darin ist im Grunde schon ein Glaubensdogma, also eine Lehre, die in den ersten Jahrhunderten nach Christus entstanden ist, die da lautet, Jesus war wahrer Mensch und gleichzeitig wahrer Gott. Und das ist ein Geheimnis. Wir können das schwer abgrenzen. Er war beides in einem. Und das ist ja etwas ganz Wunderbares. Aber es klingt auf jeden Fall in den Worten von Paulus hier schon an, diese Überzeugung. Und auch nach Rom kommt er als berufener Apostel, das hat er ja gerade geschrieben. Und er schreibt weiter, zuerst danke ich meinem Gott durch Jesus Christus für euch alle, dass man von eurem Glauben in aller Welt spricht. Denn Gott ist mein Zeuge, dem ich in meinem Geist diene durch das Evangelium von seinem Sohn, dass ich ohne Unterlass euer Gedenke und alle Zeit in meinem Gebet flehe, ob sich's wohl einmal fügen möchte durch Gottes Willen, dass ich zu euch komme. Hier klingt schon sein Sendungsbewusstsein an. Er will die besuchen. Er will nach Rom. Er hat einen Wunsch, ein Verlangen, einen Plan in seinem Herzen. Denn mich verlangt danach, euch zu sehen, damit ich euch etwas mitteile an geistlicher Gabe, um euch zu stärken. Also nicht nur das Evangelium zu predigen, sondern auch zu stärken, zu ermutigen, aufzurüsten. Das ist, dass ich zusammen mit euch getröstet werde durch euren und meinen Glauben, den wir miteinander haben. Er sieht sich immer als Teil einer Gemeinschaft, einer Gemeinde, einer Familie Gottes. Ich will euch aber nicht verschweigen, Brüder und Schwestern, dass ich mir oft vorgenommen habe, zu euch zu kommen, wurde aber bisher gehindert, damit ich auch unter euch Frucht schaffe wie unter anderen Heiden. Griechen und Nicht-Griechen, Weisen und Nicht-Weisen bin ich es schuldig. Warum? Weil Gott ihn dazu beauftragt hat. Nicht, weil er sich das selber vorgenommen hat, sondern weil es ist sein Auftrag, den er durch Hananias, durch Handauflegung, Salbung und Beauftragung zugesprochen bekommen hat. Darum, so viel an mir liegt, bin ich willens, auch euch in Rom das Evangelium zu predigen. Und jetzt, deshalb habe ich das nochmal vorgelesen, das ist ja aus dem ersten Kapitel, lese ich euch aus dem 15. Kapitel vor, weil das wirklich schön einen Bogen spannt. Paulus stellt sich vor am Anfang des Briefes, wer er ist, aus welchem Grund er den Brief überhaupt schreibt an die Römer, weil er sie eben besuchen will, weil er sich mit ihnen verbunden fühlt. Und am Ende schreibt er das nochmal so ähnlich. Das ist auch der Grund, warum ich so viele Male daran gehindert worden bin, zu euch zu kommen. Nun aber habe ich keine Aufgabe mehr in diesen Ländern. Er spricht da von anderen Ländern, kommen wir gleich noch drauf. Seit vielen Jahren habe ich aber das Verlangen, zu euch zu kommen, wenn ich nach Spanien reise. Denn ich hoffe, dass ich bei euch durchreisen und euch sehen kann und von euch dorthin weitergeleitet werde. Doch so, dass ich mich zuvor ein wenig an euch erquicke. Ich weiß aber, wenn ich zu euch komme, werde ich mit dem vollen Segen Christi kommen. Über diesen Vers werden wir nachher nochmal sprechen, aber ihr seht hier, er sagt am Anfang schon, ich schreibe diesen Brief an euch, weil ich mich mit euch verbunden fühle, weil ich auch die Sehnsucht habe, zu euch zu kommen, um euch das Evangelium zu predigen. Und genau dasselbe schreibt er am Ende nochmal. Das zeigt, dass er wirklich dieses Verlangen hat. Er wünscht sich, nach Rom zu kommen, so wie er nach Ephesus und Korinth und wo er überall war, will er auch nach Rom und von Rom nach Spanien. Er hat Reisepläne, der liebe Paulus. Wenn Paulus sagt, ich komme, um zu predigen, dann, und das wisst ihr jetzt, weil ihr schon den letzten Abend besucht von der Sommerbibelschule, dann um das Evangelium zu predigen von dem gekreuzigten und auferstandenen Jesus Christus. Und dieses Geschehen am Kreuz ist ein dreifaches Befreiungsgeschehen. Es ist die Befreiung vom Tod, ganz offensichtlich. Jesus hat den Tod überwunden. Es ist aber vor allen Dingen auch die Befreiung von Sünde. Davon handelt viel das sechste Kapitel. Und schließlich auch die Befreiung vom Gesetz im siebten Kapitel. Jetzt ist es aber so, dass wer die anderen Briefe von Paulus liest, bestimmte Feststellungen macht. Zum Beispiel der Galaterbrief, der früher von ihm geschrieben wurde, der Römerbrief kam erst danach, da war er noch viel radikaler gegen das Gesetz. Da hat er das Gesetz schlecht gemacht. Er hat gesagt, das Gesetz, das führt letzten Endes nur zum Tod. Wer versucht, durch Gesetzeswerke gerecht zu werden, der steht unter dem Fluch, schreibt er zum Beispiel im Galaterbrief. Das Gesetz hatte nur eine temporäre Funktion als eine Art Aufseher oder Zuchtmeister. So schreibt er in dem Galaterbrief. Und im Galaterbrief klingt es auch so, als ob er mit der Tora brechen würde. Warum? Weil die Leute, an die er schreibt, an die Christen in Galatien, das waren Heidenchristen, die sehr unter der Beobachtung und auch unter der Anfeindung der Judenchristen standen. Die Judenchristen haben gesagt, ihr müsst auch beschnitten werden, ihr dürft kein Götzenfleisch essen, ihr müsst auch die Sabbate einhalten und so weiter. Die Judenchristen wollten das, wovon sie geprägt waren, auf die Heidenchristen übertragen. Und Paulus hat in dem Brief an die Galater die Heidenchristen verteidigt gegenüber den Judenchristen und war ein bisschen mehr auf der Seite der Heidenchristen, so sage ich es jetzt mal ein bisschen plump. Im Römerbrief merken wir, der war ja dann später, dass Paulus älter geworden ist, ein bisschen barmherziger mit sich selbst, mit seiner eigenen Vergangenheit. Und er versucht im Römerbrief, das habt ihr alle gehört, ein bisschen feinfühliger mit den Judenchristen umzugehen. Ihr könnt euch noch erinnern am Anfang des Römerbriefes, dass er so wie drei Gruppen aufmacht, ne, die schuldig geworden sind. Erst die ganz Bösen, dann die Heiden und dann die Juden. Und am Ende sagt er aber, wir sind alle Sünder. Es gibt niemand, der aus sich selbst heraus gerecht werden könnte. Und trotzdem wertschätzt er das Gesetz mehr im Römerbrief. Er schlägt versöhnlichere Töne an. Er versucht, die Heidenchristen und die Judenchristen miteinander zu versöhnen. Die Spannungen, von denen er gehört hat, dass es sie in Rom gibt. Er wollte versuchen, für Versöhnung und Frieden zu sorgen. Und vielleicht habt ihr die Erfahrung in eurem Leben auch selbst gemacht, dass sich euer Glaube entwickelt, dass ihr reift und wächst und dass man manchmal eine Glaubensüberzeugung hat als junger Mensch, wo Gott uns weiterführt und reifen lässt und wo wir vielleicht hoffentlich auch gnädiger und barmherziger, nicht nur mit uns selbst, sondern auch mit anderen werden. Auch das ist eine Aufgabe oder ein Thema, über das ihr nachher in den Gruppen sprechen könnt. Paulus hat auf jeden Fall ein starkes Sendungsbewusstsein. Vielleicht auch noch die Frage, gestehen wir uns das zu, dass sich Glaube verändern darf? Ist es in Ordnung zu wachsen und zu reifen im Glauben und vielleicht auch irgendwann an einen Punkt zu kommen und zu sagen, so habe ich früher geglaubt, aber heute sehe ich das anders. Gestehst du dir das ein und gestehst du das anderen ein? Ich habe letztens mit jemandem gesprochen, der auch predigt und der hat gesagt, wenn ich mir heute Predigten anhöre von vor 10 Jahren von mir, so würde ich heute nicht mehr predigen. Ist das erlaubt? Ist das in Ordnung, dass wir so wachsen und reifen als Christen? Oder nehmen wir uns manchmal selbst gefangen und erlauben uns diesen Wachstumsprozess nicht? Einfach nur eine Frage, über die ihr nachher ins Gespräch kommen könnt. Paulus auf jeden Fall ist gewachsen und gereift. Das sehen wir an seinen Briefen. Und er hatte ein sehr starkes Sendungsbewusstsein. Das hatte er schon als Pharisäer. Da war er sehr hinterher, da war er auch schon unterwegs, aber aus einem anderen Grund. Und das hat er auch als Apostel, als Missionar. Und der Römerbrief, so sagen viele Theologen und Ausleger, ist sowas wie seine missionsstrategische Visitenkarte. Warum? Weil er wirklich die Theologie sehr durchdacht hat, ausgereift, so versöhnlich. Er sieht die einen und die anderen. Er versucht, alle miteinander ins Verstehen, ins gegenseitige Verstehen zu bringen. Und hier habe ich das einfach nochmal in Stichpunkten festgehalten. Er versucht, zum Beispiel auch die Spannungen abzubauen zwischen Heidenchristen und Judenchristen. Er ist immer noch klar und wahr, so wie auch in den anderen Briefen von ihm, aber jetzt gepaart mit mehr Liebe und Barmherzigkeit tatsächlich. Und auch in so diese Einheit, wir sind alle Sünder. Wir brauchen alle die Versöhnungstat Jesu. Ihm ist die Einheit aller Gläubigen wichtig, egal wie unterschiedlich sie auch sind von ihrem Stand her in der Gesellschaft. Ne? Da waren ja Sklaven und die Herren sozusagen der Sklaven. Da gab es Spannungen, soziale Spannungen in den Gemeinden in Rom. Und er wollte gerne die Einheit betonen. Und dieses starke Sendungsbewusstsein, was er auch hat, das sehen wir zum Beispiel hier im 15. Kapitel. Ihr habt es ja gelesen. Im Vers 19 sagt er, so habe ich von Jerusalem aus ringsumher bis nach Illyrien das Evangelium Christi voll ausgerichtet. Er ist wirklich unwahrscheinlich viel herumgereist. Gar nicht nur in ein Land wie die meisten unserer Missionare, die wir unterstützen, sondern er war an vielen unterschiedlichen Orten. Er ist mit vielen unterschiedlichen Menschen in Kontakt gekommen und ich glaube auch aus eigener Erfahrung, ich bin ja auch ein bisschen gereist in meinem Leben, je mehr Kulturen, Denkweisen du kennenlernst, desto offener wirst du. Und barmherziger, weil du verstehst, wie unterschiedlich Menschen groß werden und aufwachsen und geprägt sind. Du verstehst auf einmal, nicht alle sind in der DDR aufgewachsen. Viele wissen gar nicht, was das bedeutet. Ja, aber manchmal denkt man, so wie ich denke, wie ich es gelernt habe, so ist es richtig. Aber erst wenn wir unseren Horizont weiten und erleben, man kann ganz anders aufwachsen, versteht man, dass man auch nicht allen das Evangelium gleich predigen kann. Und das hatte der Paulus begriffen. Der weiß genau, wem er schreibt, er weiß genau, wen er vor Augen hat und lässt sich auf diese Zielgruppe ein. Dann schreibt er, dass er eben auch nach Rom und nach Spanien will. Das hatte ich vorhin schon vorgelesen, muss ich nicht nochmal machen. Und dann sagt er, aber jetzt reise ich erstmal nach Jerusalem, um den Heiligen zu dienen. Also, er hat vor, nach Jerusalem zu reisen, um dort auch eine finanzielle Spende abzugeben, dann will er von Jerusalem nach Rom und von Rom nach Spanien. Genau. Jetzt schauen wir mal kurz in die vier Kapitel hinein. Einfach nur, dass wir ein bisschen heraufholen, was ihr gelesen habt, worum es in diesen Kapiteln geht. Das 12. Kapitel ist ein Kapitel, wo es viel um unser Leben als Christen geht. Wir sollen unseren Sinn erneuern, immer wieder erneuern lassen. Das ist nämlich das Interessante. Es geht gar nicht darum, dass wir einmal eine Glaubensüberzeugung haben, abgesehen vom Fundament. Das ist völlig klar. Ne? Jesus Christus ist das Fundament. Er ist gestorben und auferstanden. Das Glaubensbekenntnis, das bleibt. Aber wie Gott sich offenbart, wie er zu den Menschen spricht, wie der Heilige Geist in unserem Leben wirkt, da wachsen und reifen wir. Niemand von uns hat die Wahrheit mit oder die Weisheit mit Löffeln gefressen. Unsere Erkenntnis ist immer Stückwerk. Und was wäre das denn für ein Gott, der sich schon so begrenzt hat in seiner Erkenntnis, dass es darüber hinaus nichts mehr gibt? Da brauche ich gar keine lebendige Beziehung mehr mit ihm zu haben, wenn er gar nicht mehr neu in mein Leben sprechen darf. Ich möchte euch heute Mut machen, im Glauben zu wachsen und zu reifen. Keine Angst zu haben, Glaubensüberzeugungen zu hinterfragen. Denn was kann denn passieren? Entweder du bist noch überzeugter, umso besser, dann sind die Wurzeln tiefer. Oder du stellst fest, das ist gar keine tragfähige Wurzel. Hier habe ich mir was selber zurechtgezimmert. Wir müssen keine Angst davor haben, mit Gott miteinander ins Gespräch zu kommen über unseren Glauben. Also unseren Sinn erneuern und immer wieder auch, weil wir ja in der Welt leben und auch mit vielen anderen Strömungen konfrontiert werden, zu prüfen, was ist gut, was ist Gott wohlgefällig, was ist vollkommen in Gottes Augen. Dann bringt er das Thema ein Leib, viele Glieder. Und ich habe euch jetzt mal immer so auch Parallelstellen dazu geschrieben, weil das Interessante ist, es ist ja derselbe Autor, natürlich hat er auch dieselben Themen. Das werdet ihr merken, dass die Cornelia auch so ein bisschen ihre selben Themen hat in ihren Predigten und der Michael auch. Ist ja ganz klar, wir bringen uns selber mit. Und so ist es bei Paulus auch. Im 1. Korintherbrief, Kapitel 12, lest ihr einen ganzen Abschnitt über dieses Thema ein Leib, viele Glieder. Dann geht es um die Liebe. Auch dieses Thema finden wir in einigen seiner Briefe. Liebt einander, ehrt einander, dient einander. Das sind immer wieder Themen, die bei Paulus auftauchen und hier eben im 12. Kapitel. Im 13. Kapitel gibt es auch Themen, die immer wieder in seinen Briefen auftauchen. Da geht es um Gehorsam und Unterordnung. Habe ich euch die Parallelstellen aufgeschrieben. Aber er kommt auch immer wieder zu der Essenz, zu der Quintessenz, dass die Liebe die Erfüllung des Gesetzes ist. Auf das Gesetz und auf die Regeln, auf Gehorsam und Unterordnung allein zu pochen, es bringt keine Frucht, sagt Paulus. Es muss in Liebe geschehen. Und das ist wichtig, dass wir in Liebe miteinander umgehen, in Liebe miteinander reden, miteinander auf der Suche sind. Und dann das Thema Kinder des Lichts und nicht Kinder der Finsternis zu sein. Wer den Epheserbrief kennt, weiß, dass das Thema des Epheserbriefes ist, dass wir im Licht leben, aufgedeckt, wahrhaftig, ohne Masken. Wir müssen nichts mehr verstecken, weil wir freigekauft wurden von der Sünde und vom Tod. Wir brauchen vor nichts mehr Angst zu haben. Wir brauchen nicht mehr die Strafe zu fürchten. Wir brauchen nicht mehr das Urteil zu fürchten. Wir brauchen nicht mehr das Gericht zu fürchten, den jüngsten Tag des Gerichts. Durch unseren Glauben an Jesus Christus sind wir schon gerettet und hindurch durch das Gericht getragen. Kapitel 14, das ist ein sehr interessantes Kapitel, das habt ihr wahrscheinlich gemerkt beim Lesen. Da geht es viel ums Gewissen. Und Paulus stellt einen interessanten Vergleich an zwischen starkem Gewissen und schwachem Gewissen. Zwischen deinem eigenen Gewissen und dem Gewissen des anderen. Und es geht so ein bisschen in Richtung liebt einander, ehrt einander. Also wenn jemand ein Problem damit hat, etwas zu tun als Christ, womit du als Christ kein Problem hast, dann ist das erstmal in Ordnung. Aber du als Christ, der anscheinend, so sagt Paulus, eine größere Freiheit hast, Dinge zu tun, ohne schlechtes Gewissen, du sollst jetzt nicht den, der ein schwächeres Gewissen hat, das auferlegen oder den dazu bringen, diese größere Freiheit zu leben. Wer ein sensibleres Gewissen hat, soll so leben und wer ein freieres Gewissen hat, soll so leben. Weil letzten Endes muss sich jeder Einzelne vor Gott verantworten. Wir müssen vor dem Richterstuhl Christ die Rechenschaft ablegen. Das geht noch ein bisschen weiter im 15. Kapitel. Hier ist so ein Satz, den ich dann nochmal hingeschrieben habe, weil der auch wieder gut zusammenfasst. Ne? Paulus weckt ab, er bringt die Argumente und dann sagt er aber, ein jeder von uns lebe so, dass er seinem Nächsten gefalle, wohltue, diene, tröste, ermutige und nicht zum Ärgernis. Wir sind nicht dazu da, die Aufseher füreinander zu sein und zu sagen, das, was du machst, ist falsch, das, was du machst, ist richtig, sondern wir können natürlich darüber sprechen, gar keine Frage, aber in Liebe und mit Wertschätzung. Weil wir wissen nie, wo kommt der andere her, was ist seine Prägung. Dann, das hatte ich vorhin ja auch schon vorgelesen, so wie Paulus sich am Anfang vorgestellt hat als Apostel, so beendet er auch seinen Brief im 15. Kapitel und er benennt nochmal seine Reisepläne, seine Berufung und seinen Auftrag, genau wie am Anfang. Also es ist eigentlich ein sehr schöner Bogen, den er da aufmacht. Dann habe ich mal eingefügt, sind die Reisepläne eigentlich wahr geworden von Paulus? Ja, wir können es in der Apostelgeschichte nachlesen. Er ist nach Jerusalem gereist. Er hat diese Spenden, die gesammelt wurden, abgegeben. Und er ist auch von Jerusalem nach Rom gereist. Auch das lesen wir in der Apostelgeschichte. Nur die Spanienreise, die ist in der Bibel nicht belegt. Es gibt wohl außerbiblische Quellen, aber vermutlich ist er nicht bis nach Spanien gekommen. Aber wir wissen es nicht. Also ich habe die außerbiblischen Quellen jetzt nicht recherchiert, hätte ich vielleicht machen können, aber ich meine, er ist nicht bis nach Spanien gekommen. So, nochmal zu dem Thema von heute, Gesandt, Gemeinde für die Welt. Wie soll denn diese Gemeinde sein, die Paulus so vor Augen hat? Wie soll die Gemeinde sein, die er gegründet hat, die er besucht, egal wo die ist und egal was da für Leute sind, ob das Judenchristen sind oder Heidenchristen. Was soll die Gemeinde Gottes, die Gemeinde der Christen widerspiegeln? Was soll das Wesensmerkmal dieser Gemeinde sein, wenn sie für die Welt gedacht ist? Wenn sie gesandt ist in die Welt, so wie Paulus in die Welt gesandt wurde? Dann soll sie auf jeden Fall eine Oase und ein Quellort für die Menschen sein, zum Auftanken, zum Wachsen, zum Reifen. Aber vor allen Dingen soll sie auch ein Ort sein, wo Menschen Hilfe finden. Also tatsächlich eine diakonische Gemeinde. Und zwar sollen Finanzen und auch Besitz geteilt werden und es soll füreinander gesorgt werden mit Nahrung, mit Obdach, mit Kleidung. Das heißt, das Evangelium an Jesus Christus formt eine geschwisterliche Liebe untereinander. Und Geschwister, das steht schon im Alten Testament, man wird nicht sein eigen Fleisch und Blut sterben lassen, sondern man wird sich drum kümmern. Mit Nahrung, mit Kleidung, mit Obdach. Und so sollen wir Christen miteinander, untereinander umgehen. Da habe ich euch einfach nochmal diesen Vers hingeschrieben, wo das auch deutlich wird. Makedonien und Achaia haben eine Gabe der Gemeinschaft beschlossen für die Armen unter den Heiligen in Jerusalem. Sie haben es beschlossen, denn sie sind auch ihre Schuldner. Im Sinne von, weil sie auch von dort her gesegnet wurden von Jerusalem. Also wollen sie eine finanzielle Gabe zurückschicken. Ne, dieser Segensfluss, den wir als Gemeinde ja auch gut kennen. Denn wenn die Heiden an ihren geistlichen Gütern Anteil bekommen haben, so ist es recht und billig, dass sie ihnen auch mit irdischen Gütern dienen. Dieser Segensfluss. Ich werde geistig gesegnet, also gebe ich auch finanziell etwas zurück, wenn ich das kann. Aber eben nicht nur dieser finanzielle Segen oder materielle Segen, dass wir den miteinander teilen, sondern auch geistlicher Reichtum. Auch den sollen wir miteinander teilen. Wir sollen einander trösten, ermutigen, stärken, beraten, um gut ausgerüstet in die Welt gesandt zu werden. Er selber schreibt, wenn ich zu euch komme, werde ich mit dem vollen Segen Christi kommen. Paulus ist sich bewusst, er kommt nicht mit Geld, so wie er das nach Jerusalem bringt und dort zum Segen wird durch diese Gabe, sondern er kommt mit dem Evangelium und er weiß, er ist überzeugt davon, wenn ich predige, dann wird das einen geistlichen Segen auf die Menschen dort legen. Und die Frage ist, die ihr auch nachher in den Gruppen bewegen könnt, sind wir so eine Gemeinde? Sind wir eine Gemeinde, die Besitz und Finanzen teilt? Kümmern wir uns umeinander, dass es uns gut geht mit Nahrung, mit Kleidung, mit Obdach? Sehen wir die Bedürfnisse in unserer Gemeinde oder auch in unserem Wohnort? Und teilen wir auch geistlichen Segen? Und überhaupt, wer segnet uns geistlich? Wo kriegen wir diesen geistlichen Segen her? Sind das unsere Missionare? Sind das Hauskreisleiter? Oder bist das nur du selbst in deiner stillen Zeit? Ist es nur die Bibel, die dich geistlich segnet? Wo ist dein Kraftort, dein Quellort geistlichen Segens? Paulus sagt, die Gemeinde soll so ein Ort sein, wo ihr geistlich auftanken könnt. Und das Dritte ist, Fürbitte und Stärkung für die Ausgesandten. Und interessant ist, dass bei Paulus er ja selber von sich als Apostel spricht, aber er wertschätzt alle Christen als Berufene, als Geliebte, als Heilige. Das heißt, ich persönlich finde, dass er sich nicht in einer besseren Rolle fühlt oder so, sondern theoretisch ist jeder von uns berufen für eine bestimmte Aufgabe. Da ist es wichtig, das rauszufinden, Gott auch zu fragen, was ist meine Berufung, was ist meine Aufgabe? Und dann auch dafür ausgesandt zu werden, ermutigt zu werden, umbetet zu werden, dass Menschen für dich beten. Und auch da ist die Frage, machen wir das als Gemeinde? Oder füllen wir nur Lücken? Wie beauftragen wir Menschen für bestimmte Dienste? Beten wir für sie? Wenn ja, wo und wie? Wer wird gesegnet bei uns in den Gottesdiensten? Haben wir da vielleicht noch Luft nach oben? Menschen für ihren Dienst, für ihre Berufung und sei es nur, sagen wir mal, Hausaufgabenhilfe, sind ja auch ein paar von uns heute hier. Seid ihr gesegnet worden für euren Dienst? Hat jemand offiziell für euch gebetet und gesagt, wir wollen euch ausrüsten, zurüsten für diesen Dienst an diesen Kindern? Einfach eine Frage für euch nachher zum Überlegen. Paulus schreibt, ich ermahne euch aber, Brüder und Schwestern, durch unseren Herrn Jesus Christus und durch die Liebe des Geistes. Ich finde auch so toll, wie immer die Dreieinigkeit in seinen Briefen vorkommt. Er spricht immer von Gott, dem Vater, von Jesus Christus, seinem Sohn und vom Heiligen Geist. Er hat auch alles erlebt, tatsächlich. Dass ihr mir kämpfen helft und für mich zu Gott betet. Paulus ist nicht so überheblich, dass er denkt, ich habe schon die Erkenntnis, ich brauche keine Fürbitte mehr. Im Gegenteil, er weiß genau, dass er die Fürbitte aller Gemeinden braucht für seine Reisen, weil er Widerstand erfährt, weil er auch verfolgt wird. Am Ende wird er ja auch gefangen genommen und er stirbt sehr früh einen qualvollen Tod. Er bittet um Gebet in den Gemeinden. dass ich errettet werde vor den Ungehorsamen in Judäa und mein Dienst, den ich für Jerusalem tue, den Heiligen willkommen sei. Er bittet die Gemeinde um Fürbitte, dass seine Reise bewahrt bleibt, dass sein Werk er vollenden kann, dass Gott seinen Segen dazu gibt, um dann am Ende auch wieder als Segnender zu ihnen zu kommen, damit ich mit Freuden zu euch komme, nach Gottes Willen, und mich mit euch erquicke. Also ein Kraftort, ein Quellort für alle, für die, die am Ort sind, die dort wohnen in Rom, aber auch für die, die kommen und weiterreisen. Die Gemeinde, so lese ich das bei Paulus heraus und so bin ich auch selber überzeugt davon, es gibt sogar irgendwo einen Vers, wo das nochmal richtig so ausgedrückt wird, dass die Gemeinde eigentlich das Ebenbild Gottes in der Welt ist. An der Gemeinde sollen Menschen erkennen, wie reich Gottes gedacht ist. An der Gemeinde sollen Menschen erkennen, dass der Gott, an den wir glauben, ein Gott der Liebe ist. Und dass der Geist, der uns erfüllt und bewegt und miteinander verbindet zu einem Leib, ein Geist der Liebe ist. Die Gemeinde soll Gottes Wesen widerspiegeln. In Gemeinschaft, in Beziehung miteinander. Und ich finde interessant, und das ist ein viertes Thema auf dem Zettel für eure Kleingruppen, dass Paulus diesen tiefen Wunsch hat, damit habe ich ja den Vortrag begonnen, dass er, wenn er in Jerusalem gewesen ist, nach Rom kommen will, um dann nach Spanien weiterzureisen. Das heißt, er hat einen klaren Wunsch, eine klare Sehnsucht, ein klares Verlangen im Herzen. Aber er legt es Gott hin im Gebet. Er ist trotzdem offen für den Weg, den Gott ihn führt. Und er hat auch erst viele andere Dinge gemacht, weil es ihm immer verwehrt wurde. Gott hat immer wieder auch Türen geschlossen, dass er nicht dahin reisen konnte. Und er hat dann nicht gesagt, na okay, dann soll es wahrscheinlich nicht sein, dann lasse ich das mal. Nee, er hat den Wunsch wach gehalten. Gibt es in deinem Leben eine Berufung und hast du da auch noch Wünsche, was aus der Berufung noch werden soll, was du gerne aufgrund dieser Berufung noch machen möchtest? Und legst du das Gott kontinuierlich hin, auch wenn sich bisher es noch nicht ergeben hat? Auch das ist eine Frage, die ihr gerne bewegen dürft in den Kleingruppen. Ich glaube, das war die... Nee, ist noch nicht die letzte Folie. Ach doch, hier hatte ich jetzt nochmal die Themen aufgeschrieben für die Kleingruppen. Ihr habt alle vier Themen auf einem kleinen Blatt, die liegen dort. Ihr dürft euch auch gleich was zu trinken mitnehmen. Ich glaube, ich muss es jetzt nicht vorlesen. Ihr könnt es ja in den Gruppen gemeinsam euch anschauen. Ich hatte jetzt während des Vortrags die vier Themen schon angesprochen. Noch die zweite Folie, sind ja vier Themen. Dann habe ich Wort gehalten und bin heute etwas schneller.